Today, NATO leaders took the historic decision to invite Finland and Sweden to become members of NATO.
As the global economy was just recovering, Russia's vicious attack on Ukraine happened, driving prices up everywhere from food to energy and casting deep uncertainty. These are very severe challenges. We will tackle them head on.
Ich glaube, dass diese Gipfeltreffen unverändert von größter Bedeutung sind. Insofern hat es sich wirklich ausgezahlt.
Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. Live von der Pioneer One.
Freitag, 1. Juli. Es geht wieder los. Gordon Ripinski ist da.
Hallo Michael Bröker. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo Europa, hallo Welt. Die Zeit der großen Gipfel ist hinter uns.
Endlich. Und wir hatten ja gesagt, Gordon Ripinski als außen- und sicherheitspolitischer Chefkommentator von The Pioneer wird uns nochmal einen Einblick geben, wie er denn jetzt das Ganze sieht, was da passiert ist. Ich finde, wir fangen mit dem wichtigsten Gipfel an, mit dem NATO-Gipfel. Finnland und Schweden dürfen jetzt rein, müssen dafür wahnsinnige Dinge dem türkischen Staatspräsidenten zubilligen. Aber am Ende dann doch gut gelaufen?
Ja, finde ich schon überraschend aus meiner Sicht, dass das am Ende noch geklappt hat, dass Erdogan eingeknickt ist. Ich habe das nicht erwartet. Auch Experten, mit denen ich vorher gesprochen habe, haben es nicht mehr erwartet. Die dachten, es kommt nur noch vielleicht so eine lose Bekundung, dass man das irgendwann mal möchte. Aber Erdogan hatte sich ja super stark und entschlossen quergestellt und dass er dann am Ende, wie ich finde, mit akzeptablen Bedingungen noch eingeknickt ist. Das finde ich ist ein Erfolg. Jedenfalls das Symbol, dass man die beiden jetzt aufnehmen kann, das ist ein guter Schritt für die NATO.
Ich glaube auch, das Ergebnis ist entscheidend, aber dass da jetzt zwei Länder im Grunde nationale Gesetze erlassen müssen, wie sie mit bestimmten Gruppen umgehen, damit Erdogan ihnen die Bündniszugehörigkeit erlaubt, ist schon auch ein starkes Stück, finde ich. Also wenn das Schule macht, dann sollten wir jetzt bei EU-Beitrittskandidaten auch überlegen, was sie innenpolitisch alles noch so verändern, damit sie zu unserem Club dazugehören können. Ich finde es schon ein bisschen grenzwertig.
Aber das tun wir ja. Deswegen warten ja Länder wie Nordmazedonien teilweise seit 17 Jahren darauf, dass sie bei der EU dann tatsächlich Mitglied werden können. Deswegen ist es die Türkei auch nie geworden, wobei die natürlich ein Sonderfall
ist. Aber wir sagen denen ja nicht, wie sie mit der katholischen Kirche umgehen sollen in ihrem Land.
Nein, klar, aber also für mich ist das ein größeres Bild, was da passiert ist, nämlich, dass Erdogan, der sehr enge Verbindungen zu Putin pflegt, sich hier echt für den Westen entschieden hat, der was gemacht hat, was Putin auch ärgern wird. Ein Land, das wirklich zwischen den beiden Fronten steht und der natürlich auch in gewisser Weise ja auch noch als Vermittler sich selbst sieht und der sich jetzt wirklich für den Westen entschieden hat. Ich finde, das ist wirklich ein guter Moment in einer weltpolitisch schwierigen Situation.
Ja, ich bin gespannt, wie es wirklich wird und wie schnell die jetzt reinkommen und was Putin macht. Die Äußerungen jetzt in seiner jüngsten Rede sind ja schon wieder erstaunlich. Der spricht jetzt von taktischen Atomwaffen, die man in die Nähe dieser Länder schicken sollte und dass es denen noch leid tun werde und solche Geschichten. Also ich bin mir nicht sicher, ob nicht doch noch die großen Themen Moldau jetzt kommen, also das nächste Nicht-NATO-Land, auf das man irgendwie zugreifen könnte und diese schlimme Enklave Kaliningrad, die ja wirklich mitten im NATO-Gebiet liegt und zu den Russen gehört. Ob das nicht der neue Konfliktherd ist. Ich glaube nicht, dass sie ein NATO-Land angreift, auch nicht ein neues NATO-Mitgliedsland. Aber diese beiden europäischen Orte könnten irgendwie Orte des künftigen Konflikts sein, glaube ich.
Das ist so, wobei ich auch glaube und auch so ist die Einschätzung, die ich immer wieder höre, dass Putin natürlich auch an seiner Kraftgrenze ist in der Ukraine. Das läuft alles überhaupt nicht so, wie er sich's vorstellt, viel länger und viel zäher. Also insofern ist Putin mit seiner Armee auch wirklich an der Kraftgrenze und deswegen, selbst wenn er es wollte, sehe ich irgendwie nicht, warum er in Moldau noch westlich von der Westukraine dann tatsächlich erfolgreich militärisch eingreifen sollte. Aber es ist natürlich auch nicht auszuschließen. Und was Litauen angeht, der Konflikt und Kaliningrad, der Konflikt ist natürlich da. Die Einschätzung bei Finnland, Schweden ist tatsächlich auch, dass er da nicht stark genug ist. Er hat sogar mal angekündigt, dass er da nicht aktiv werden würde. Insofern glaube ich, ist die Mitgliedschaft, wenn sie dann vollzogen ist, eine gute Sache. Und es wird auch nicht aus meiner Sicht zu einer Intervention führen.
Summa summarum muss man sagen, für Olaf Scholz ist es gut gelaufen. Er hat den Klimaclub beim G7-Gipfel, zumindest in der Gründungsphase bis Ende des Jahres, soll es da konkret werden. Immerhin, das ist seine Ursprungsidee als Finanzminister. Er hat diesen wahnsinnigen Satz von Joe Biden bekommen, wie toll er ist und wie sehr er die Leute alle zusammengebracht hat. Es war ein sicherer Gipfel, es ist keine großen Nebengeräusche, würde ich mal sagen. Und dann das NATO-Ergebnis. Also für Olaf Scholz eine gute Woche gewesen.
Ja, und dann kannst du ja noch den EU-Gipfel davor mitzählen, wo ja die Ukraine dann tatsächlich auch als Beitrittskandidat verabschiedet wurde. Insofern ist es tatsächlich eine gute Woche gewesen, muss man sagen. Auch G7, Elmau, wirklich ein Zeichen, dass der Westen zusammensteht. Ich fand manchmal dabei, es ein bisschen erschreckend zu sehen, wie sehr der Westen zusammensteht und wie schwach er trotzdem ist. Das muss ich sagen, du hast ja den, wenn man so will, transatlantischsten aller US-Präsidenten, den man sich vorstellen kann, Joe Biden, mit einer absoluten Ungewissheit, dass das auch noch in 3 Jahren der Fall ist. Dann hast du mit Emmanuel Macron nochmal einen Franzosen, der wiedergewählt wurde, Mario Draghi, im chronisch instabilen Italien, auch mal ein Stabilitätsanker. Also da steht der Westen, steht wirklich zusammen. Das hat Scholz gut nach Hause gebracht. Und trotzdem hast du eben so starke Mächte außerhalb von G7. Ich finde, das lässt einen schon erahnen, wie sehr sich irgendwie echt jetzt mal die Macht in der Welt verschiebt.
Ja, ich finde am erstaunlichsten immer noch, dass die Russen durch ihre Gas- und Energieexporte Richtung Indien und China sich so dermaßen doch unabhängig machen konnten, wiederum von uns. Und wir jetzt, und das tun wir ja gleich, über unsere Gasversorgung reden müssen, man fühlt sich etwas ohnmächtig. Da kann auch Olaf Scholz nichts dran rütteln. Aus meiner Sicht jedenfalls ist er außenpolitisch stabilisiert. Und für mich ist jetzt entscheidend, ob Olaf Scholz die Reputation und auch die Zustimmung in diesem Land wieder bekommt, wie er in den nächsten Wochen und Monaten das vielleicht zentrale Thema anhand haben wird, nämlich Energieversorgung, Preise, Inflation. Wie geht's unserem Land eigentlich?
Und weil wir ein Hauptstadt-Podcast sind, lieber Michael, sprechen wir auch noch über einen kleinen, nuancierten Moment, in dem Olaf Scholz aus meiner Sicht überhaupt nicht gut aussah und wo er echt aufpassen muss, dass er sich einen großen Gipfel nicht durch eine kleine Flapsigkeit dann irgendwann auch im Ergebnis ein Stück weit kaputt macht.
Herr Bundeskanzler, die G7 haben bekannten sich sehr ausdrücklich zu den Sicherheitsgarantien für die Ukraine, auch nach dem Krieg. Könnten Sie konkretisieren, welche Sicherheitsgarantien das sind?
Ja. Könnte ich. Das war's.
Also wirklich eine absolute Unart macht er häufig und ich finde das arrogant. Ich finde das, ich heb's jetzt auch nochmal eine Stufe höher. Ich finde das absolut unangemessen gegenüber einer Journalistin der Deutschen Welle, die teilweise in der ganzen Welt Repressionen gegenübergestellt ist, wo wir auch unter Olaf Scholz schon den Fall hatten, dass er sie demonstrativ mit nach Moskau genommen hat, um zu zeigen, dass Pressefreiheit irgendwie hochgehalten wird. Jetzt will ich um Gottes Willen dem Bundeskanzler nicht unterstellen, dass er das in Frage stellt, aber er muss auf so eine Frage eine ordentliche Antwort geben. Und wenn er es nicht im Detail verraten will, dann muss er wenigstens einen höflichen Ausweg finden. Ansonsten fühle ich mich da einfach respektlos behandelt.
Überheblichkeit ist das zentrale Problem, nicht nur bei Politikern und Bundeskanzlern, sondern eigentlich insgesamt. Die das in ihrem Kern drin haben, bei denen kommt es immer wieder raus. Und Olaf Scholz ist einer, bei dem das immer wieder vorkommt, dass er Leute von oben herab behandelt.
Und er muss da echt aufpassen, weil, wie gesagt, er dann im Zweifel sich etwas kaputt macht, was er mühsam aufbaut. Das ist auch etwas, was bei den Beraterinnen und Beratern in seinem Umfeld natürlich präsent ist. Und da ist es dann auch irgendwann schwer, jemanden zu ändern. Also es ist nicht so, dass ihn niemand darauf hinweist, dass er hier und dort vielleicht einfach ein bisschen freundlicher sein kann. Möglicherweise, nachdem das jetzt ein kleines bisschen eskaliert ist auf dieser Pressekonferenz, wird er das nochmal überdenken, aber...
Ob er sich ändert, ja, ist wirklich fraglich.
Wir werden sehen.
Man kennt das selbst, in Hamburg kennen Sie diese Auftritte bei Pressekonferenzen noch von Ihrem Bürgermeister. Ich glaube, so ist Olaf Scholz und da muss man wahrscheinlich mit klarkommen. Ich finde, wir reden über die inhaltliche Agenda des Olaf Scholz in den nächsten Wochen und Monaten und gehen in unseren Deep Dive zum wichtigsten aller Themen.
Nämlich, wo kommt das Gas her?
Genau, und vor allem interessiert es die deutsche Industrie, den industriellen Mittelstand. Und da gibt es wirklich besorgniserregende Äußerungen, meistens übrigens hinter verschlossenen Türen. Darüber reden wir gleich. Los geht's. Unsere weiteren Themen heute. Im Deep Dive geht es jetzt um Versorgungssicherheit, um Inflation, um Einkommen und das, was die Politik eigentlich wirklich tun kann.
Im Interview der Woche Rasmus Buchsteiner, unser Chefkorrespondent mit Frank Wernicke, dem Verdi-Chef, zum Thema konzertierte Aktion.
Bei What's Right stelle ich Ihnen die pragmatischste, ich würde jetzt nicht sagen rechteste, aber jedenfalls pragmatischste, mittigste Grünen-Politikerin Deutschlands vor, die jetzt mit dem CDU-Ministerpräsidenten in Nordrhein-Westfalen Wirtschaft und Klimaschutz organisieren will, Mona Neubauer.
Und bei What's Left spreche ich mit Ihnen über nicht nur einen der pragmatischsten SPD-Politiker Hessens, sondern auch den womöglich nächsten Vorstandssprecher der wichtigsten deutschen Entwicklungsorganisation.
Bei What's Next verraten wir Ihnen, was nächste Woche auf dem Schiff in Sachen Hauptstadt wirklich los ist und wie Sie vielleicht dabei sein können.
Im kürzesten Interview der Berliner Republik, dem womöglich auch beliebtesten Interview der Berliner Republik. Ein Satz zu heißt unsere Rubrik, spricht Michael Bröker mit der ehemaligen rheinland-pfälzischen Spitzenkandidatin, Landeschefin, Fraktionschefin, mit der ehemaligen Bundeslandwirtschaftsministerin, mit der ehemaligen stellvertretenden Parteivorsitzenden, mit Julia Klöckner, der heutigen Schatzmeisterin und dem Präsidiumsmitglied der CDU.
Hier müssen wir uns leider ausblenden aus diesem Programm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, denn Pionierjournalismus ist kostenpflichtig.
Und wir appellieren jetzt einfach mal an Sie zu sagen, wenn Ihnen das bisher schon so einigermaßen gut gefallen hat, dann folgen Sie uns doch in den Hauptteil dieses Podcasts und darüber hinaus bekommen Sie auch noch unsere Newsletter, unseren Artikeljournalismus, unseren Videojournalismus, unseren Fotojournalismus und vieles mehr.
10 Originals haben wir inzwischen, Gordon, in dieser kleinen Pioneer-Familie. 10 Podcast- und Newsletter-Formate, vor allem Podcasts vom 8. Tag bis zu Feld und Hauka bis hin zum Tech-Briefing. Schauen Sie einfach mal rein, es ist ein Potpourri an klugen, kontroversen und erkenntnisreichen Journalismus. thepioneer.de.
Und wenn es Ihnen wieder erwarten nicht gefallen sollte, dann können Sie auch wieder kündigen, und zwar natürlich monatlich. Das ist überhaupt kein Problem. Wir vermuten, Sie werden das nicht tun. Aber schauen Sie sich mal an, was wir machen. join.thepioneer.de. Dann gibt es Michael Bröker, Gordon Rapinski und viele mehr bei Ihnen und für Sie.
Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Rapinski. Live von der Pioneer One.